Willkommen zum Tech Talk der Unternehmeredition, dem Podcast, der den Mittelstand fit für die Zukunft macht. Chefredakteurin Eva Rathgeber spricht mit Entscheidern aus Unternehmen über ihre Tech-Chancen und Zukunftsperspektiven.
Herzlich willkommen zur dritten Folge des Tech Talks der Unternehmeredition. Heute nehme ich Sie mit in die Welt der Prozessindustrie, wo Innovation und Nachhaltigkeit auf jahrzehntelange Tradition treffen. Mein Gast ist Dr. Andreas Wiedel, CEO der Samson AG, ein Familienunternehmen, das seit über 100 Jahren in der Ventiltechnik führend ist. Dr. Wiedel spricht über das ambitionierte Projekt MindChange. Es markiert den größten Standortwechsel in der Unternehmensgeschichte und es setzt neue Maßstäbe in Produktionseffizienz und Umweltfreundlichkeit. Wie kann ein Traditionsunternehmen wie Samson moderne Technologien und strategische Weitsicht nutzen, um sich am globalen Markt zu behaupten? Und was bedeutet die Digitalisierung der Prozessindustrie für die Zukunft? Freuen Sie sich auf ein spannendes Gespräch voller praxisnaher Einblicke und Visionen.
Ich dachte, wir steigen gleich mal mit der ganz spannenden neuen Entwicklung ein bei Ihnen seit 2021. Da würde ich gerne einfach nochmal fragen wollen, was denn dieses Projekt MindChange für Sie jetzt bedeutet.
Diese Firma Samson, die jetzt seit 117 Jahren existiert, hat die Wurzeln darin, dass man ein Problem in einem Produktionsumfeld technisch gelöst hat und damit den ersten temperaturbestimmten Regler für Wärme und für Dampf erfunden hat. Es gab es damals nicht, ein derartiges Thermostatventil. Und das waren ja fünf Brüder. Jedenfalls, wir haben schon damals angefangen, ein Problem, das bestanden hat. Es war auch ein kommerzielles Problem, weil einfach die Wärme sich falsch verteilt hat in diesen ganzen Getreidelagern, technisch zu lösen. Und damit hat man dann ein Produkt serienreif gemacht und hat es gefertigt. Und irgendwann hat man festgestellt, wir brauchen einen weiteren Produktionsstandort, wir brauchen noch was auf der anderen Seite des Rheins, weil wer weiß, politische Situation. Und hat dann eine Fertigung woanders aufgebaut. Und dann hat man festgestellt, irgendwann Frankreich und Deutschland langt nicht. Und dann ist man, ich weiß es nicht mal alles in der Reihenfolge, aber Indien und China waren, glaube ich, 98. Man ist nach Amerika, nach Baytown gegangen, man ist nach China, in die Türkei gegangen. Das heißt, man hat wirklich, selbst auch nach Russland ist man gegangen, aber das Werk haben wir aufgrund der gesamten Situation komplett schließen müssen und alle Geschäfte einstellen.
Jetzt aktuell, also ja, seit dem Krieg.
Ja. Man hat außerdem angefangen, Firmen zu kaufen, von denen wir der Meinung waren, die könnten unser Portfolio, das wir mit unseren Kernprodukten, mit unseren Regelmetilen nicht abdecken, erweitern. Und damit ist es passiert, dass wir 17 Produktionsstandorte haben und dieser Standort Frankfurt hat ja alles begonnen in Neuss, dann ist man nach Mannheim gegangen und dann hat man in Frankfurt hier, wo ich heute sitze, ein Grundstück gefunden und hat mit dem Bau 1 begonnen mit 35 Mitarbeitern. Und das ganze Ding hat sich dann einfach über 100 plus Jahre entwickelt. Mit den Kompromissen von öffentlichen Straßen, mit den Kompromissen von Gebäuden, die dazugekommen sind. Da gibt es sehr viele Dinge, die nicht optimal sind und sie sind vor allen Dingen nicht skalierbar. Also das einfach mal, das ist die Situation und wir haben erlebt, wir haben einfach die Grenzen des profitablen Wachstums erlebt. Das ist wie wenn eine Festplatte fast voll ist, dann funktioniert sie nicht mehr richtig. So ist es bei uns gewesen, dass wir festgestellt haben, wir können nicht mehr Umsatz machen und dann das irgendwie linear fortsetzen, sondern die Reibungskräfte, die Kompromisse in den operativen Abläufen sind so groß, dass einfach jeder Mehrumsatz im Prinzip uns Marge kostet. Also das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, wenn man eine Unternehmung ist, die immer an kontinuierliche Fortentwicklung, an Fortschritt denkt. Ich denke nicht nur an Profit, ich denke an Fortschritt. Dann muss man ja auch irgendwo eine skalierbare Infrastruktur haben, insbesondere wenn man eine so hohe Wertschöpfungstiefe hat wie Samson. Und vor diesem Hintergrund, dass wir begrenzt operativ wachsen können im Umsatz, aber auf der anderen Seite in Deutschland konfrontiert sind mit zunehmenden Energiekosten, zunehmenden Personalkosten, zunehmenden Produktionskosten, alles zusammen, ist klar, was die Konsequenz ist. Wenn wir nichts tun, dann laufen wir hier in ein Problem, in ein ernsthaftes. Und das war der Grund, dass wir dem Aufsichtsrat ein gesagt haben, wir haben ein Problem und wir haben die unterschiedliche Szenarien. Das eine ist, wir lassen alles, wie es so ist und laufen da offenen Auges in etwas hinein. Das könnte, also das wird zum Problem führen. Wir sind aber Unternehmer, wir wollen unternehmerische Entscheidungen treffen oder treffen die, wollen das nicht nur. Das heißt, das ist für mich keine Option. Das zweite war, wir gehen ins Ausland. Also wir machen das, was viele machen, reduziert Kosten so lange, wie es nicht mehr geht. Und dann geht man einfach mit der Produktion ins Ausland und verliert sehr viel Wissen. Anders als die Automobilindustrie haben wir unser Wissen nicht externalisiert an die Zulieferer. Wir haben unser Wissen bei Samsung konsequent gehalten. Das heißt, sehr viel Ventilen-Know-how, das über die letzten 117 Jahre entstanden ist, das ist da irgendwie noch verwurzelt in den heiligen Hallen in Frankfurt. Und ins Ausland gehen kann also kostenmäßig interessant sein, aber wir werden ein Brain Drain haben und das wird die Firma nicht so einfach wegstecken. Abgesehen davon, wo gehen wir hin ins Ausland? Wir sind schon in Amerika, wir sind in Frankreich, wir sind in Spanien, wir sind in Italien, wir sind in Indien, China. Osteuropa kennen wir uns nicht so aus und ich muss auch sagen, vor dem Hintergrund der Situation, der politischen, weiß ich nicht, wie weit Osteuropa eine wirklich gute Option ist. Also kurzerhand die Sache, wir müssen irgendwie schauen, dass wir am Standort bleiben. Jetzt haben wir zwei Szenarien. Wir versuchen in Frankfurt am offenen Herzen eine Produktion zu optimieren, dass sie skalierbar wird. Das sind riesige Herausforderungen zu nehmen und wir haben hier eine Infrastruktur, wo es uns auch nicht gelungen ist, zum Beispiel eine öffentliche Straße mal zu schließen, damit wir mit unseren Gabelstaplern mal ohne Straßenzulassung rumfahren können. Also das sind alle solche Herausforderungen, drei öffentliche Straßen durchqueren das Werksgelände.
Das Aktuelle.
Da braucht man schon echt Support, um hier Rahmenbedingungen zu schaffen, dass eine mehrere hundert Millionen große Investition Sinn macht. Oder, und das war das ganz große Thema, was uns so gefreut hat, dieser Zufall, und manchmal darf man auch mal Glück haben, erfahre ich per Zufall über einen Professor von der HFG, das ist die Hochschule für grafische Gestaltung in Offenbach, dass da drüben in 3,5 Kilometer Entfernung ein riesiges Chemieareal ist, ein ehemaliges, das brach liegt seit Jahren. Und das hochvertraulich, man sich Gedanken macht, in Offenbach dieses zu einem Industrie- und Innovationsgelände auszubauen. Und mit dieser Möglichkeit, grüne Wiese in der Nähe, wo wir haben dann mal demografisch geprüft, dass ich glaube, für 90% unserer Mitarbeiter ist es kein großes Thema, dorthin zu fahren. Also was ja ganz wichtig ist, wenn ich von dem Thema Brain Drain rede. Wir hätten die Möglichkeit, man stellt sich das vor, im Rhein-Main-Gebiet auf die grüne Wiese 41 oder 143.000 waren es, glaube ich, 143.000 Quadratmeter kaufen, zusammenhängende Fläche. Nichts definiert drauf und könnten auf die grüne, wie auch wenn die Wiese nicht sehr grün ist, das wissen wir, aber wir könnten hier ein modernes Werk hinbauen. Und dann hatten wir drei Vorstellungen mit der Vision optimale Wertstrom. Der Wertstrom bedeutet kurze Wege, teilautomatisierte Fertigung, alles Ding, nur moderner Maschinenpark, all diese ganzen Dinge, die gehen. Thema Nummer zwei, optimale Energiebilanz, also autark wie möglich sein, CO2-Fußabdruck maximal reduzieren durch innerhalb des Werksgeländes, Energierückgewinnung, also wirklich eine Fabrik bauen, wo wir nachweisen können, wie groß der CO2-Fußabdruck und sonstige auf unseren Produkten steht, was mittlerweile tatsächlich auch von Lieferanten, aber auch von neuen Mitarbeitern erfragt wird. Die wollen wissen, wie umweltverträglich ist denn das, was ihr da macht? Und das ist für mich ein Leuchtturm, wie man das machen kann, wenn man eine hochmoderne Fabrik in Deutschland positioniert, um zu zeigen, dass man auch wettbewerbsfähig ist. Und Nummer drei, optimale Arbeitsumgebung. Ja, wir haben hier, wenn Sie die Topologie unserer Gebäude anschauen und wenn Sie die Innereien der Gänge anschauen, dann sieht das mehr aus wie eine Behörde als wie ein modernes Industrieunternehmen, wo Menschen sich treffen, austauschen, wo die Kreativität in Kaffeeküchen entsteht, wo Leute aufgerufen sind, Ideen zu generieren, wo Leute übrigens auch wieder von dem mobilen Arbeiten konsequent zurück an den Arbeitsplatz kommen. Denn wer zu viel Homeoffice macht und zu viel mobiles Arbeiten, wird ausbluten, was die DNA einer Firma angeht. Es gibt keinerlei wirkliche Verbindung mehr. Und dem möchte ich massiv entgegenwirken. Wir sind Samson, wir haben eine ganz starke 117 Jahre alte DNA und ich sehe dieses Thema Homeoffice kritisch. Ich verdamme es nicht, ich finde es toll, dass wir die Möglichkeiten haben, aber es darf nicht die Regel sein. Die Leute müssen reinkommen. Und wir haben es ein bisschen, glaube ich, zu großzügig ausgelegt. Also nicht nur Samsung, sondern für andere Unternehmen auch. Und ich denke, wir würden es jetzt wieder sortieren. Aber ich möchte, dass die Leute wieder mehr in der Firma sind, mehr Präsenz haben. Mhm. Auch wir brauchen als Firma, aus meiner Sicht ganz wichtig, das Thema DNA, gemeinsame Vision, gemeinsame Mission. Ja. Wer sind wir? Was sind
Aber
wir?
Noch mal,
was wollen wir sein?
Verstehe ich Sie jetzt richtig? Das neue Werk garantiert Ihnen jetzt diese Wünsche, diese Zukunft.
Diese drei Themen.
Diese drei Themen sind jetzt nur durch den neuen Standort. Also es ist jetzt aktuell noch so, dass das jetzt schwer zu verwirklichen ist und dass Sie das quasi im Zuge des Umzugs definieren wir es als Fortentwicklung, genau. Das Zurückholen der Mitarbeiter, aber im Sinne von einer Bewahrung der DNA und Fortentwicklung des Unternehmens mit dem neuen Standort.
Ich würde so sagen, also zwei der drei Dinge kann ich nicht am alten Standort machen. Ich kann nicht skalieren und ich kann nicht skalieren im Sinne von wachsen mit optimaler Produktion und ich kann auch unsere Energiekosten, wir haben sie zwar massiv reduziert, aber ich kann nicht einen Quantensprung auslösen. Wir wollen da drüben bei gleichem Ausschuss 30% Energie sparen und den CO2-Fußabdruck massiv reduzieren. Das kann ich alles hier nicht. Das dritte Thema ist eine Frage des Anordnens natürlich. Mhm. Aber selbst dann haben wir nicht die Kaffeekirchen, wie ich sie mir wünsche, oder ein Forum, wo die Leute zusammenkommen können. Das heißt, wir bauen da drüben ein hochmodernes Werk, was konkret dafür ausgelegt ist, dass Leute in die Firma kommen wollen, sich treffen wollen. Und dieses Thema DNA darf man, glaube ich, in einer heutigen, sehr stark digitalisierten Welt nicht unterschätzen.
Ich wollte eh noch nach der DNA fragen, aber wenn Sie noch mal auf den Punkt bringen, wo Sie die Kontinuität sehen, also in diesen 117 Jahren, da noch mal nur ganz kurz vielleicht auch so Highlights in der Unternehmensgeschichte, wenn man da noch mal einen kleinen Rückblick
werfen. Die Kontinuität ist, dass Samson,
der DNA, ja.
dass Samson weder seine Mitarbeiter noch seine Kunden jemals aus dem Fokus verloren hat. Ja, wir sind ein Unternehmen, da menschelt es sehr. Wir versuchen bestmöglich niemanden zwischen uns und unseren Kunden zu lassen. Und wenn wir das haben, dann schauen wir, dass wir da mit den richtigen Partnern zusammenarbeiten. Wir versuchen, möglichst schnell reagieren zu können, Agilität am Kunden zu haben, ihn bestmöglich mit Produkten und Dienstleistungen, technischem Service, physischem Service zu betreuen. Deswegen haben wir so viele Produktionsstandorte lokal, um möglichst schnell lieferfähig zu sein und eine lokale Wertschöpfung zu erzeugen. Aber wir legen auch ganz großen Wert darauf, dass unsere Mitarbeiter diesen Samsung-Virus im positiven Sinne, dass sie erleben und dass der dort auch bleibt. Nämlich dieser Virus, wo wir zusammenarbeiten, wir sind kollegial, wir sind eine Familie. Und wenn Sie einen Samsoner in China fragen, was er von der Firma hält, würde ich mir wünschen, dass das Gleiche sagt, wie wenn er in Spanien gefragt wird oder in Deutschland. Also dieses Thema Samsung, the Samsung Experience, das sich übrigens immer weiterentwickelt. Früher war die Firma sehr Headquarter-lastig, sehr, sehr dominiert aus dem, was hier aus Frankfurt kommt. Da haben wir uns weiterentwickelt. Wir delegieren mehr Verantwortung in die Länder, in die Produktionsgesellschaften, aber immer im Verbund. Und das nennen wir auch the Samsung Experience, dass wir voneinander lernen und dass man weiß, was uns differenziert gegenüber dem Wettbewerb. Menschen bleiben, und das ergänzt gerade Frau Becky-Scheber, das äußert sich auch an der Langfristigkeit, wie viel Zeit Menschen für Samsung verbringen und auch noch im Anschluss interessiert sind.
Welche Rolle spielt die Tatsache, dass es sich um ein Familienunternehmen handelt, also auch die Familie im Hintergrund? Wie wichtig ist das, wenn Sie dazu noch mal kurz Stellung nehmen können?
Das ist ganz wesentlich. Also wir sind eine Samsung-Aktiengesellschaft, sind aber im Privatbesitz. Und der Großteil der Aktien ist im Besitz von, sag mal, einer überschaubaren Anzahl von Aktionären. Ich möchte da jetzt keine Geheimnisse verraten, aber was ich Ihnen sagen kann, die Firma ist sozusagen, es ist im Privatbesitz und die Aktie wird nicht öffentlich gehandelt.
Hat welche Gründe, dass Sie das nicht nutzen, weil das ja auch eine Kapitalquelle sein kann?
Irgendwann hat man sich Gedanken gemacht, dass man die Gesellschaft und die Anteile besser aufteilen kann unter den Familien, wenn es eine AG wird. Dass man nicht an die Börse geht, ist, weil wir wollen weder dieses kurzfristige Denken, was bei einem Börsengang oft der Fall ist. Da kriegen Sie zwar Kapital, aber das kriegen Sie ja nicht umsonst, sondern Sie kriegen dafür die Notwendigkeit, die wir zwar haben, quartalsmäßig Berichterstattung, wir haben Aufsichtsratssitzungen, wir haben Hauptversammlungen, also wir haben die Organe einer Aktiengesellschaft und erfüllen auch das Reporting. Aber strategisch haben wir ganz andere Möglichkeiten. Wir können nämlich langfristig denken. Das geht verloren, wenn Sie mal börsennotiert sind. Dann haben Sie auch mit Anlegern zu tun, die durchaus opportunistischer unterwegs sind und die würden zum Beispiel in eine Investition von 400 Millionen in die Stadt Offenbach mit großem Fragezeichen versehen.
Da das, kommt was Sie gerade aktuell tun zur Modernisierung, wäre aus Ihrer Sicht dann also kritisch.
Ich glaube, dass das an der Hauptversammlung größere Diskussionen auslösen würde. Und man würde genau das Thema aufbringen, warum geht ihr nicht für weniger Kosten nach Osteuropa und macht das? Aber das ist der Unterschied. Das ist, wissen Sie, das ist der Unterschied, ich würde mal sagen, from profit to purpose. Und Purpose ist nachhaltiger und langfristiger als Profit. Also wir sind nicht die, die dauernd eine Produktion irgendwo hin verlagern und wieder hochzuziehen. Sie haben da so viel Kollateralschaden bei so etwas. Da geht übrigens auch DNA verloren. Also wir haben immer investiert und nur wer investiert, kann auch ernten. Und das ist jetzt eine riesige Investition, aber sie ist auch komplett überfällig, denn hier wurde über Jahrzehnte nicht investiert in Frankfurt. Okay. Wir haben auf der ganzen Welt investiert, aber nicht in Frankfurt. Und deswegen ist jetzt relativ viel zusammengekommen. Aber es soll ja ein völlig neues Werk werden mit modernen Produktionsmethoden, mit jede Menge Innovation. By the way, Innovation from Germany. Also wir arbeiten mit einschlägigen akademischen Institutionen zusammen, wo wir nicht nur die Mitarbeiter abwerben, nachdem sie ihre Ausbildung gemacht haben, zum Teil promoviert haben, die finden hier Aufgaben, sondern wir greifen auch massiv auf dieses großartige akademische Wissen zu, das wir in Deutschland haben, hier insbesondere auf die RWTH Aachen.
Ja, wichtiger Player, ja. Können Sie denn mal das ein oder andere Beispiel vielleicht gerade so aus dem Bereich Digitalisierung geben, wo Sie sich sozusagen hier an die Spitze der Entwicklung katapultieren möchten?
Wir arbeiten nicht nur mit Universitäten zusammen, sondern wir haben auch in Startups investiert. Und ich nenne Ihnen jetzt zwei Dinge, die wir gemacht haben, drei, wir haben auch noch ein Joint Venture gestartet. Ein Startup, da haben wir investiert, das ist eine Firma, kommt aus Israel und die macht Schallanalysen für rotierende Systeme. Und wir haben uns überlegt, kann man nicht das ganze Ding nehmen und die Technologien, die neuronalen Netze, die trainieren auf Ventilgeräusche, um dann Probleme in den Ventilen frühzeitig zu antizipieren. Das hat funktioniert, war aber kommerziell nicht tragbar. Es war einfach zu teuer. Da wir gleichzeitig eine große Produktion haben, haben wir gesagt, können wir die Technologie nicht einfach auf unsere Produktionsmaschinen übertragen? Denn Fakt ist, dass 70, zumindest zu der damaligen Zeit, 70% der Maschinen, die sie hier in Produktion, der Maschinenpark, sind nicht connected. Ist nicht, da muss man, wenn man wissen will, ob die Maschine läuft, muss man hingehen. Und dann haben wir angefangen, das zu tun und haben, glaube ich, weltweit 160 Maschinen mittlerweile ausgestattet, also in Frankfurt über 100. Haben die Maschinen ausgestattet mit dieser Sensorik, also das Geräusch und Strom, und haben im ersten Corona-Jahr die Produktivität um 30% pro Maschine erhöht. Wir haben damit 700.000 Euro Personalkosten sparen können, weil wir von 3 Schichten auf 2 reduzieren konnten. Die Chance, dass das Coronavirus in der Produktion uns erwischt, haben wir massiv reduziert, weil wir eine Stunde Pause machen konnten zwischen der ersten und zweiten Schicht und alles zu reinigen, konnten auf die dritte Schicht verzichten. Ja. Nur mal sehen, was geht, wenn man Digitalisierung wirklich sinnvoll einsetzt. Nebenbei haben wir 70.000 Euro Strom gespart, weil wir mal die Maschinen ausgemacht haben am Wochenende, die nicht laufen müssen, und so vieles anderes. Und mittlerweile, das haben wir dann weiterentwickelt und haben nicht nur den Maschinenbetrieb optimiert, sondern auch den ganzen Wertstrom entlang, weil manchmal lag es ja nicht an der Maschine, dass die nicht produziert hat, sondern an den fehlenden Teilen. Also man kann sehr viel aus so einer Technologie machen, um den Durchlauf zu erhöhen, die Auslastung der Maschinen zu erhöhen und sogar Probleme an den Maschinen zu antizipieren. Das ist ein Beispiel von Digitalisierung.
Ja, ist das jetzt auch, passt hier das Stichwort digitaler Zwilling oder sind Sie
da
schon
das
so? Passt,
das Nein, hat mit dem, das, den digitalen Zwilling hätten Sie erst, wenn Sie die Maschinendaten alle komplett so sammeln mit dem Wertstrom und dann sagen, jetzt packe ich das mal ein Modell und schau mal, warum die eine Maschine mehr läuft und woanders und warum sich hier das Inventar häuft. Das haben wir nicht gemacht. Wir waren da bisher sehr pragmatisch. Den digitalen Zwilling, den haben wir aber auch bei unseren eigenen Produkten. Also jedes Ventil, das wir bauen, hat einen digitalen Zwilling, damit wir auch schon in der Simulation oder im Einbau des Ventils bei unseren Kunden praktisch ein nicht physisches Produkt anbieten können, um es dort schon mal von den Geometrien einzubringen, aber auch von der Funktionsweise. Der digitale Zwilling, der ist extrem stark, wenn man ihn versteht, als eine ein Vorprodukt, das noch nicht in Produktion ist, aber in der Simulation schon seine Arbeit verrichtet. Ja. Also wenn Sie sich eine digitale Produktionsanlage der Chemie vorstellen und dann brauchen Sie zur Durchplanung, welcher Durchfluss, wie muss geregelt werden und so weiter, bräuchten Sie auch einen digitalen Zwilling eines Ventils und genau solche Sachen machen wir. Da wird wir frühzeitig uns schon qualifizieren mit unseren Eisenprodukten sozusagen in der Cyberworld.
Aber das wird auch entwickelt. Also das
machen wir auch.
Ja, das sind wir. Das ist ja wahrscheinlich alles, ist ja irgendwo ein Work in Progress. Es ist ja nicht so, dass man irgendwo dann, gerade im Bereich, in dem Bereich, erreicht man ja nicht irgendeinen Status quo, der dann für ewig oder für lange,
das gibt es ja heutzutage nicht mehr. Ne? Das hört nie auf. Jetzt gebe ich noch zwei weitere Beispiele für Digitalisierung. Wir haben eine Firma gekauft in Israel, die einen kompletten digitalen Zwilling aufbaut von einer chemischen Anlage. Also so eine chemische Anlage, müssen Sie sich vorstellen, die hat Tausende von Ventilen, Pumpen, Sensoren und alles Mögliche. Und wenn die läuft, werden alle Daten dieser ganzen Tags, nennt man die, in dieser ganzen Feldgeräte, die werden oder größtenteils gespeichert in einem sogenannten Historian. Dieser Historian ist der Datenspeicher, in dem man dann im Nachhinein rauskriegen kann, wie die Anlage gelaufen ist, braucht man auch aus Sicherheitsgründen. Und die Firma in Israel hat sich gedacht, wenn ich einerseits einen digitalen Zwilling baue, der Fabrik, wie sie gerade betrieben wird, also wo ist welche Pumpe, was hängt wie miteinander zusammen, die ganze Topologie. Und wenn ich außerdem die historischen Betriebsdaten habe, und ich filter nur die raus, die den normalen Betrieb repräsentieren, dann kann ich mit diesen zwei Informationen ein neuronales Netz trainieren. Und die sind ja immer toll, die neuronalen Netze, wenn sie viel Daten haben und viel Komplexität. Und dieses neuronale Netz kann praktisch ein Standardmodell für den operativen Betrieb schaffen. Und was wir dann tun, ist, füttern dieses Standardmodell, das den normalen operativen Betrieb mit den Tausenden von Ventilen und Sensoren und Pumpen, das ist ein multidimensionaler Zustandsraum, in den füttern wir jetzt die Echtzeitdaten. Und dann passiert das Wunder, wir erkennen Abweichung vom normalen Betrieb und wissen nicht nur, dass es eine Abweichung gibt, sondern wir wissen sogar die Ursache der Abweichung. Diese Information geben wir den Anlagenbetreibern. Deswegen reden wir hier von Human Enhanced Machine Learning. Wir nehmen den Menschen nicht raus, sondern wie ein Arzt, der auf tausende von Kernspinnenbildern zurückblicken kann, die untersucht wurden, und die KI wird eingesetzt, um Abweichung zu finden, schauen wir auf die dynamischen Produktionsdaten und finden Abweichung in Echtzeit vom normalen Betrieb und können dem Betreiber einer Anlage sagen, pass auf, hier ist ein Problem an der Stelle. Dann kann der Anlagenbetreiber sagen, ist kein Problem, Tag's weg. Aber wenn es wiederkommt, sagt dieses System, du hast hier ein Problem und die Ursache ist dieser Sensor. Und das ist irre interessant, weil was ich damit sagen möchte, in vielerlei Hinsicht sind die Daten vorhanden, aber der Mensch oder die Anlagenbetreiber nutzen sie nicht. Und das machen wir. Die Firma heißt Precognizes und unser Produkt heißt Sam Guard. Sam für Samson Asset Management und Guard als der Hilfe. Und das haben wir in der chemischen Industrie eingesetzt.
Das ist aber etwas, was Sie unabhängig jetzt von dem Standortwechsel schon die ganze Zeit forcieren. Ja. Aber jetzt mit dem Standortwechsel wird es Ihnen möglich sein, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, korrigieren Sie mich, das eben auch weiter zu skalieren, weiter voranzutreiben und noch besser zu optimieren, diese Entwicklungen.
Vor allen Dingen ist die Skalierung in Umsatz und eigener Wertschöpfung und Innovation am eigenen Standort natürlich riesig. Wir bauen den Standort ja so, wir haben eine sehr hohe Wertschöpfungstiefe und wir zersparen wahnsinnig gern. Ich sage immer, wir sind die Öl an den Fingern haben, weil wir produzieren und reparieren. Das Reparieren ist mir übrigens auch ganz wichtig. Samson-Ventile, die werden repariert, bis es nicht mehr geht. Das kann durchaus mal 40 plus Jahre sein. Ja, wir reparieren und wer repariert, versteht die Probleme des Kunden. Deswegen ist der Service eins unserer ganz wichtigen Standbeine. Wir lassen unsere Kunden nie im Stich. Wir haben mal gesagt, wir sind die Guten. Wir sind die sind immer bereit und helfen und machen. Und deswegen auch unsere neue Tagline, Samson and everything flows. Also im Sinne von, im Deutschen würde man sagen, Samson läuft. Das ist das, was wir assoziieren wollen bei unseren Kunden mit dem, was wir tun. Und was den eigenen Wertstrom angeht, wir haben die Fabrik so konzipiert, dass wir auch Flexibilität hätten, wenn wir sagen, wir brauchen neue Produktlinien, wir müssen irgendwie den Maschinenfluss anders oder den Wertstromfluss anders anordnen, haben wir sehr viel Flexibilität in der neuen Fabrik, Maschinen auch anders aufzustellen, die Montage besser zu organisieren, wenn es notwendig ist. Also das ist für mich auch nach dem Motto, alles ist im Fluss, nicht nur was durch unsere Ventile geht, wir wollen auch, dass bei uns in der Fabrik alles im Fluss ist. Und das ist nur möglich, wenn Sie auf die grüne Wiese bauen.
Ja, super. Ist das jetzt etwas, was viele Unternehmen schaffen können, oder ist das jetzt eine große Ausnahme, dass man sowas findet und sowas umsetzt auf der grünen Wiese in Deutschland? Also es klingt schon nach so einem absoluten jetzt Role Model, das aber ziemlich unique ist. Frage, also ist das reproduzierbar für andere Unternehmen?
Ich habe nicht gehört, dass jemand vergleichbar viel bei dem Umsatz von 885 Millionen, 400 Millionen in Deutschland investiert und dann noch 100 Millionen weltweit in Produktion. Das macht, glaube ich, keiner. Es ist unique. Und warum? Weil wir einen Aufsichtsrat haben und Aktionäre, die dem zustimmen, weil sie an Deutschland glauben. Und weil sie, glaube ich, und weil sie an einen mutigen, demütigen Vorstand glauben, in meiner Wahrnehmung, dem sie zutrauen, zusammen mit der ganzen Firma das zu tun. Weil Toll. Wir eine Belegschaft haben, die zunehmend, die hat es natürlich erstmal kritisch gesehen, was bedeutet der Umzug für mich, aber zunehmend Mind Change als Dein Change auffassen. Also wirklich, das Wort Mind Change beinhaltet ja Mind wegen des Flusses, Main, weil es ein großer Change ist. Und Mind Change auch im Sinne von, weil es vieles verändern wird. Es ist eine komplette Änderung und eine Fortsetzung der Transformation, die wir seit 9 Jahren machen bei Samson, von einem reinen eisenlastigen Ventilhersteller in einen erstklassigen weiteren Ventilhersteller, der aber auch Prozessintelligenz anbietet bei unseren Kunden. Und jetzt gehen wir sogar her und verändern uns auch nochmal. Das geht aber auch nur, wenn Sie die richtigen Leute haben, und wir hatten Glück mit dem Grundstück, dass das dort ist. Wir haben ausgesprochen kooperative Umweltbedingungen mit einem Oberbürgermeister Schwenke und einem Regierungspräsidium in Darmstadt, die das sehr wohlwollend verfolgen, dass wir hier 2000 Arbeitsplätze erhalten wollen. Also da kommen einige Dinge zusammen, die, glaube ich, ungewöhnlich sind, und dass man uns das Vertrauen gibt. Aber ich sage Ihnen auch eins, es ist eine der größten Herausforderungen der Unternehmensgeschichte. Diesen Umzug parallel zu managen, für 2000 Leute eine neue Fabrik bauen, während wir ein operatives Geschäft haben. Also da bedarf es der gesamten Unterstützung der Belegschaft, des Betriebsrats. Alle müssen uns helfen, dass wir das gemeinsam schaffen.
Wann wollen Sie nochmal starten dort?
Wir haben ja schon mit dem ersten Bauabschnitt begonnen. Das ist vor allen Dingen die Elektronikproduktion, weil wir da das größte Wachstumspotenzial sehen. Und unten Großventilmontage plus Service Deutschland. Und das soll bereits 2025, drittes Quartal, Start of Operation sein. Also gebaut wird ja schon. Und wir wollen alles umgezogen haben bis Ende 2026. Also wir haben hier ziemlich Druck auf dem Kessel, um das mal salopp zu sagen. Gleichzeitig, wenn man das ewig zieht, dann glaubt keiner mehr an das Projekt, und Sie wissen gewisse Dinge. Wir haben 4 Phasen, auch zum Verständnis, wenn Sie das drucken wollen. Wir haben 4 Phasen. Wir bauen, wir ziehen um, wir haben Start of Production und ganz wichtig, Continuous Improvement. Wenn wir die ersten 3 Dinge machen, dann würden wir uns möglicherweise gar nicht mal so unterscheiden von Frankfurt. Bis auf das, dass wir natürlich eine neue Galvanik brauchen und Auflagen erfüllen und so weiter. Aber die Chance der kontinuierlichen Verbesserung schaffen Sie nur, wenn Sie auf die grüne Wiese gehen mit neuen Maschinen, mit neuen Technologien. Und darin liegt die große Chance der Skalierung.
Ja, also ich bin stark beeindruckt. Jetzt kommt aber trotzdem natürlich die Frage, wie finanzieren Sie das Ganze? Also dann, da wollte ich eben auch gerne nochmal nachfragen. Weiß ja, Sie haben es ja schon selber betont, dass Sie da eigentlich grundsätzlich keine fremden Quellen anzapfen oder zumindest keine fremden Akteure reinholen. So
kannst du aber gerne nochmal. Also das ist die Zielsetzung weiterhin. Wir generieren aus unserem operativen Geschäft weltweit Cash, was wir auch immer wieder investieren. Und wir haben hier eine Liegenschaft in Frankfurt, die auch einen gewissen Wert darstellt. Und es ist uns gelungen, neben all dem Trubel, den wir hier gerade haben, auch noch die Liegenschaften komplett zu verkaufen.
Wow,
ja. Respekt an meine Kollegen. Respekt an meine Kollegen, die das noch parallel zu dem normalen operativen Chef auch noch gemacht haben. Wir sind ja keine Immobilienentwickler, wir sind Ventilbauer.
Ja,
aber was man so alles macht und was man mittlerweile kennen wir uns aber auch mit Tiefbau und mit Verdrängungsverfahren, Bohrverbänden und Hochbau. Wir lernen sehr viel dazu.
Wow. Also Chapeau, dass Sie da so mutig voranschreiten. Das ist ja wirklich ein absolutes Vorbild. Schon allein deswegen, da kommt man nämlich nochmal zum ersten Punkt, warum wir Sie porträtieren. Das ist ja absolut schön, dass wir das jetzt tun dürfen, wenn man so.
Das freut uns auch, weil wir zu wenig in Deutschland positive Unternehmens Geschichten erzählen gerade. Wir, alles ist schlecht und größtenteils wird die große Industrie, also die großen Unternehmen, die DAX-Unternehmen gefragt, wie es ihnen geht, die natürlich zum Teil sehr wichtige Kunden für uns sind. Aber ich sage Ihnen auch, ich erlebe zum Teil überraschend, ich bin etwas enttäuscht, wie neue Technologien, die wir als Lieferant anbieten, wie wenig die umgesetzt werden, um mittels Digitalisierung zum Beispiel Energiekosten zu reduzieren und ressourcenschonender zu produzieren. Da hätte ich mir mehr Innovationskraft bei einigen Unternehmen gewünscht. Und die Technologien, heute haben wir Technologien, die gab es früher nicht. Und wir müssen die einfach nutzen, auch in Deutschland. Ansonsten finde ich es gut, dass wir da einfach darüber reden, damit wir nicht nur negative Botschaften medial verkünden, über das Deutschland irgendwie nicht mehr zu retten sei. Das kann ich nicht akzeptieren, ganz ehrlich, als Unternehmer.
Sehr schön. Kommen wir nochmal zu dem Bereich, Sie haben es selber schon, also schon dieser Aspekt, Sie reparieren so lange, wie es geht. Das geht ja schon in diese Richtung. Jetzt würde ich da nochmal nachfragen wollen, also dieser Aspekt Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft. Das ist ja auch, das haben wir jetzt noch nicht so in den Vordergrund gestellt. Vielleicht sprechen wir da nochmal kurz drüber, welche Chancen Sie dort dafür sehen und wie wichtig das für Samson ist, sich da weiterzuentwickeln.
Also was den eigenen Kreislauf angeht, wir wollen über 55-60% der Energie mit Photovoltaik abdecken. Wir bereiten Mindchange darauf vor, dass wir mit Biogas versorgt werden, aber auch vielleicht später mit Wasserstoff, denn hier gibt es ganz interessante Wasserstoffprojekte in der Rhein-Main-Gegend. Vielleicht wird es irgendwann dazu kommen, dass unsere eigenen Produkte in die Wasserstoffproduktion selbst am Standard mit einfließen, aber das ist erstmal Zukunftsmusik, jetzt muss erstmal die Fabrik laufen. Aber wir tun alles, Entsorgung haben mit den entsprechenden Leuten zu tun. Wir versuchen erstmal operativ selber bestmöglich diesem Thema Kreislauf zu folgen und vor allen Dingen nebenbei, das ist nicht Luxus, das ist ganz einfach, wir können es uns nicht leisten, weiterhin so eine große Abhängigkeit haben von schwankenden Energiepreisen. Die waren ja horrend, das hat uns zweistelligen Millionenbetrag gekostet, also die erhöhten Energiekosten in der schwierigsten Phase. Deswegen möchten wir dann größere Autonomie und Autarkie haben. Und was unsere Produkte angeht, wir haben ein komplettes Portfolio für die Wasserstofftechnologie aufgebaut. Also wir sind ja sowieso bei flüssigem Stickstoff und Sauerstoff, aber flüssiger Wasserstoff, damit können wir auch umgehen. Wir haben Produkte für die Herstellung über Elektrolyseure. Wir haben Produkte für alle möglichen Recycling-Themen, die natürlich auch immer mehr die Kunststoffindustrie angeht. Also das ist ein Thema, das sehen wir nach. Also Kreislaufwirtschaft ist auch eine Chance. Und wissen Sie, wir haben so viele Ressourcen überall, die schon produzierte Materialien, die einen Wert haben, wenn man ihnen einen Wert gibt, indem man sie recycelt. Ja. Und in diese Prozesse gehen wir mit unseren Ventilen natürlich rein.
Okay, kann man das auch, können Sie das schon quantifizieren irgendwie? Sie wiederverwerten oder welche Effizienz Sie dadurch erreichen oder
das kann ich nicht sagen, was die Kunden dort machen. Ich weiß nur, dass dieses Thema Grundstoffrecycling und so weiter, dass unsere Ventile dort reingehen, genauso wie wir unsere Ventile in die Fernwärme, Nahwärme geben, also die ganze Versorgung von Energienetzen. Wir haben Sensorik entwickelt und sind die Dinger, die Wärmezähler in den Gebäuden, in den Kellern und die generieren Daten und wir haben Algorithmen entwickelt, die dem Kraftwerksbetreiber helfen, seine Wärme besser in den Fernwärmenetzen zu verteilen, massiv Energie zu sparen und richtige Wärmeauslastung zu haben. Also Sie sehen wiederum, die Digitalisierung spielt hier überall eine Rolle. Und was die Wasserstoffwelt angeht, da sind wir schon im zweistelligen Millionenbereich jetzt mit Umsätzen, dass wir Ventile dort in diesen Zukunftsmarkt liefern, von dem ich übrigens komplett überzeugt bin. Ich habe mal wieder Kritik an Deutschland, muss ich sagen. Wir haben ja Thema solarer Wasserstoff. Ludwig Bölkow, wenn ich mich erinnere, von der LBST, hat schon vor 40 oder 50 Jahren über das Thema solarer Wasserstoff gesprochen. Also mit Solar hergestellt, muss ja nicht in Deutschland sein, aber die Möglichkeit, dass ich Wasserstoff als Rohstoff für anderes generiere und dass ich dann konvertieren kann in Ammoniak oder irgendwas anderes. Wir haben mal hier eine Solarzellenindustrie gehabt. Wir sind gerade dabei, indem wir den Wasserstoff wieder einigermaßen jetzt also wirklich salonfähig gemacht haben und diese Industrie wieder zu verlieren, weil wir in Deutschland Dinge wegdiskutieren, anstelle mal zu sagen, die Welt wird langfristig, wird sie eine Wasserstoffwelt werden. Die Welt wird auch langfristig, aus meiner Sicht, langfristig eine Gleichstromwelt werden.
Hoffentlich.
Und das sind alles so Dinge, da haben wir doch die Technologien in Deutschland, diese Welt auch mitzugestalten. Und dann lasse ich den auch noch raus. Wissen Sie, dass der Diesel, der in Deutschland entwickelt wurde, der Dieselverbrenner, so sauber ist, dass er zum Teil, wenn Sie in den Startstoff anschauen, in Innenstädten, dass es weniger Startstoff hatte, wenn was aus den Abgasen herauskommt, als was reinkommt aufgrund dieser Feinstaubfilterung. Natürlich sind die fossilen Energieträger endlich. Aber da ich ja relativ viel international unterwegs bin, kann ich Ihnen sagen, das wissen die genauso in den Vereinigten Emiraten und in Saudi-Arabien. Und trotzdem laufen hier im dreistelligen Milliardenbereich Investitionen in der Öl- und Gasindustrie, die irgendwann auf Wasserstoff umgeschaltet wird. Aber Fakt ist, die Welt wird weiterhin fossil laufen. Ein Großteil der Welt wird sich dann ändern. Mhm. Ob wir jetzt in Hamburg ein Dieselfahrverbot machen oder nicht, die Welt wird weiterhin.
Ja.
Und das ist ein echtes Thema. Können wir bitte mal ganzheitlich langfristig denken, auch in Deutschland überlegen, welche Industrien brauchen wir? Und wir können die Welt mit unseren Technologien verbessern. Wir sollten sie nicht ideologisch verbessern. Wir sollten sie mit Technologie verbessern.
Okay. Was wollte ich jetzt noch? Ah ja, genau. Ich wollte noch einmal nachhaken. Da haben wir nämlich auch eine Schnittmenge sozusagen zu unserem Schwerpunkt, weil M&A ist ja nicht nur, dass man Unternehmen, das eigene Unternehmen verkauft, sondern eben auch die Zukäufe, die sie tätigen. Also es spielt M&A ja bei Ihnen doch eine sehr große Rolle, haben Sie ja selber auch schon betont. Da würde ich halt
würde ich anders sagen. Also man hat viele Unternehmen dazu gekauft und man hat versäumt, die Unternehmen DNA-mäßig zu integrieren. Also zum Teil haben die noch ihre eigenen Logos und so weiter. Und auch wenn wir Samsung davor geschrieben haben, das ist etwas, was wir jetzt massiv machen. Ich möchte einen Verbundcharakter in dieser Firma haben. Also einen Verbundcharakter, dass wir alle zusammenarbeiten und nicht gegeneinander. Das ist ja üblich, wenn Firmen gekauft werden. Und das äußert sich auch darin, dass mittelfristig wird es nur noch den Namen Samsung geben und auch nicht mehr den der Tochterfirmen. Das schätzt man auch an uns. Und dann haben wir natürlich gleiche Standards und Ansprüche, was Qualität und was Dokumentation angeht und so weiter. Das ist ein langer Weg übrigens, weil wir kommen natürlich von unterschiedlichen Denkweisen, ERP-Systemen, unternehmerischen Freiheiten. Die möchten wir bestmöglich übrigens lassen, die unternehmerischen Freiheiten, aber es muss ein Katalog an Code of Conduct geben, was Samsung ist und was es nicht ist. Und vor dem Hintergrund haben wir investiert in Startups in zwei, also beteiligt und investiert und Joint Venture gestartet, um was Neues zu starten. Aber Firmenzukäufe, so wie es in der Vergangenheit war, sehe ich eher nicht, denn unser Blumenstrauß der Ventile ist wunderschön bereits. Also er deckt alle Bedürfnisse ab, die man haben kann. Jetzt müssen wir schauen, dass wir auch all diese Blumen verkaufen.
Okay, also Blumenstrauß der Ventile, das wäre, wenn die Motivation für den Zukauf eben die Produkterweiterung oder Ausbau des Produktportfolios ist, aber es gibt ja andere Motive. Es gibt ja auch die Motive, das hatten Sie ja auch schon, dass man eben sich technologisch noch weiterentwickelt über den Zukauf von eben Innovationsplayern, die Startups, die da irgendwelche Technologien beherrschen.
Ja. So was machen wir und man muss auch nicht immer kaufen. Also wir arbeiten auch mit Startups aus der Umgebung zusammen, um irgendwelche repetitiven, langweiligen, administrativen Abläufe zur Digitalisierung. Da kann man eine KI drauf trainieren, um diese Dinge zu machen und Reports zu generieren. Solche Dinge schauen wir uns an. Also wir wollen uns bestmöglich tatsächlich befruchten lassen. Nur man muss nicht gleich dem Reflex verfallen, oh, das ist eine tolle Sache, ich muss die Firma kaufen. Das ist, weil Sie wissen, der Kauf einer Firma, das ist das Einfachste. Und dann kommt die Post-Merger Integration und dann stellt man fest, dass irgendwelche Synergiepotenziale erstmal gehoben werden müssen und der Arbeitsaufwand ist groß. Die Priorität bei uns ist Mindchange. Dieser Umzug, größte Investition der Firmengeschichte, muss klappen. Und vor der Seite, wir haben uns so 2030 Ziele gesetzt und ich zeige 5 2030 Ziele bei Samsung, die wir auf jede Legal Entity runterbrechen und dann auch zurückgehen auf 2025. Und ich sage jetzt ohne Details zu verraten, aber das erste Ziel sind finanzielle Ziele, also da geht es sowas wie Auftragseingang und Profitabilität langfristig, das gilt für jeden. Das zweite Ziel ist Return on Investment. Wir müssen, wenn wir Geld investieren, dann muss zu einem entsprechenden Zeitpunkt auch was zurückkommen. Deswegen ist das Thema Mindchange zum Beispiel so wichtig und das Continuous Improvement in dem Teil. Das dritte Ziel ist die Vermeidung von Verschwendung. Also die kontinuierliche Vermeidung von Verschwendung in internen Abläufen, wie arbeite ich zusammen, wie schnell reagiere ich auf eine Anfrage, intern, extern. Da haben wir überall noch Dinge, die man verbessern kann. Nummer 4 ist Innovation. Wir werden weiterhin ein Innovationsführer in der Branche, wollen weiterhin der sein, sei es mit Hardware, sei es mit digitalen Diensten, sei es mit Analysen. Also dieser Anspruch des Tradition und Innovation wollen wir fortsetzen. Und Nummer 5, vielleicht ganz interessant für Sie, Führung, Leadership. Festgestellt, dass die Führungsmethoden der Vergangenheit einfach nicht mehr funktionieren in der Gegenwart. Und wir müssen andere Führungsmodelle, Konzepte, Führungswerte aktiv leben über die Hierarchien hinaus, damit wir junge Leute begeistern, für die Firma zu arbeiten und sie bestmöglich zu mobilisieren mit ihren Ideen und hoffentlich die Neugierde der jungen Generation mit der Erfahrung der älteren Generation zusammenbringen. Deswegen ist das Thema Führung.
Stichwort New Work.
Ja, aber nicht Work-Life-Balance, sondern eher, denn das, ja. Wir wollen, das sehen wir eher, das sind zwei wunderbare Dinge, die sich hervorragend ergänzen. Aber New Work gerne als Begriff für, wie arbeite ich in einem Unternehmen, wie möchte ich arbeiten und wie arbeite ich in einem Unternehmen.
Vielleicht mal ein, zwei Beispiele, wie das dann ausschaut. Also ich kenne das so auch tatsächlich, dass man eher immer die kompetenten Leute einsetzt in einem Projekt und sie vielleicht auch vorübergehend flexibel zu die Führung übernehmen lässt. Also das Projektmanagement.
Projektorganisation kontinuierlich. Ja. Und wissen Sie, es gibt tolle Methoden, die gar nicht bisher umgesetzt wurden. Ich selber habe ja einen Background mit Think Tank und dann 5 Jahre GE Capital und da habe ich das ganze Six Sigma gelernt. Und das ist ein klasse Konzept. Wir machen hier ganz viele Lean-Ansätze und Six Sigma ist ein großartiges Werkzeug. Dieses Qualitätsthema ist echt spannend, weil jeder Prozess ist messbar in seiner Qualität und man überlegt sich jetzt mal, was ist denn der Auslöser, Root Cause Analysis, und gibt einen Notenbaukasten, wie man einfach die Qualität eines Prozesses messen kann und dann kann ich ihn verbessern. Dann leben Sie kontinuierlich Verbesserung. Und das wollen wir, dass die Leute in diesem Qualitätsdenken unterwegs sind. Nicht Qualität kontrollieren, sondern Qualität sichern. Darum geht es.
Und nochmal, also dieses Konzept, das werden Sie richtig sicher auf die Fahnen schreiben, oder?
Das schreiben wir, das haben wir schon in diversen. In den Produktionsbereichen haben die Führungskräfte da schon ihre Zertifizierung. GE hat das übrigens so gemacht. Wenn Sie da irgendwas werden wollten, damals als GE noch ein anderes Unternehmen war, Sie mussten Six Sigma Certified sein, Certified Black Belt und so weiter. Und das ist ganz wie eine eigene Sprache. Und das ist wirklich so eine Art Qualitätssprache. Und solche Dinge machen wir. Das heißt, wir haben bei unserem Anspruch an Leadership, haben wir 7 Werte definiert. Und auf die lassen wir uns auch gerne messen. Und das ist ganz wichtig, dass die Themen auch, und die müssen transparent sein und sie müssen weltweit gleich sein.
Sie haben Ihre Vision mit den 5 Zielen auch schon dargelegt. Können Sie da vielleicht uns nur ein paar quantitative Ziele nennen? Oder konkret, dass man mit Zahlen, wo wollen Sie hin? Wo sehen Sie sich in, was weiß ich, 5, 10, 20 Jahren? Was wollen Sie erreichen? Vielleicht doch noch mal so ein bisschen festlegen, so auf irgendwelche Ziele, die messbare Ziele.
Ich drück's mal so aus. Finanziell wollen wir über die Milliarde kommen mit einer zweistelligen Profitabilität.
Wann? Wissen Sie es schon?
Ja, das weiß ich ganz genau. So schnell wie möglich. Ja, da reden wir nicht von vielen Jahren. Also wir sind jetzt schon bei 885 Millionen wir sind auch schon zweistellig, aber wir wollen da noch. Es gibt weiteres. Ich muss ein bisschen aufpassen mit solchen Aussagen, denn wir wollen, Sie können sich vorstellen, das wird, wenn man es kritisch hinterfragt, sagen Sie, jetzt wissen wir auch, warum ihr so teuer seid. Und das liegt nicht daran, wenn wir Geld verdienen, investieren wir es halt auch immer wieder. Und zwar massiv in Ausbildung, in Mitarbeiter und Innovation. Ja. Wie kann ich Ihnen noch ein paar Zahlen geben, ohne zu viel aus der
ich glaube, es gab eine Zahl für Standort bis 2035 klimaneutral.
Hier mit Mindchange. Das wäre, wir kriegen es natürlich nicht über den Zement hin, aber wir kriegen operativ, kann ich mir das gut vorstellen. Innerhalb der Werksgrenzen. Und da weiß ich gar nicht, ob das so lange dauern muss, bis 2035. Ich meine, wir haben jetzt 24 da. Das würde ich mir früher wünschen, ganz ehrlich.
Ah, okay.
Das würde ich mir früher wünschen.
Sonst noch irgendwelche messbaren Ankerpunkte in der Zukunft?
Also die brechen wir auch runter und wir lassen auch die Managing Directors sich überlegen, was sie als KPIs setzen. Wissen Sie, wenn man so etwas macht, das ist ja ganz wichtig bei einer Langfriststrategie, dass man sie kommuniziert, dass jeder versteht, worum es geht, und dann brechen wir die zurück auf, was bedeutet das fürs nächste Jahr. Aber am Ende ist es eigentlich wie ein Getriebe, das dich verzahnen muss Jedes Zahnrad, jede Legal Entity, jeder Bereich muss sich mit dem anderen Ding verzahnen und die müssen zusammen ein Drehmoment erzeugen. Darum geht's, dass wir da wirklich den Gummi auf die Straße bekommen. Und so ist es, wenn Sie so ein Ziel festlegen, was wollen wir denn sein, wie schnell soll sich die Firma bewegen oder das Fahrzeug oder wie steil wollen wir aufsteigen, dann brauche ich ja irgendwo die Umsetzung durchs Getriebe. Und das ist das, was ich versuche, auch immer in Bildern den Leuten zu vermitteln. Da wollen wir hin, haben die verstanden. Und dann bedeutet, dann hätte ich gerne gewusst von jeder rechtlichen Einheit, was bedeutet dieses 2030-Ziel für euch und was bedeutet das fürs nächste Jahr. Und dann verzahnt sich das richtig vertrieblich, was die Innovationsseite angeht und produktionstechnisch. Und das ist dann, deswegen ist dieses Thema Führung als Ziel Nummer 5 so wichtig, denn wir brauchen Menschen, die über den Tellerrand hinausschauen und immer wieder das große Ganze sehen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die operativen Prioritäten können. Wissen Sie, Führung, wenn Sie mich da noch nachfragen wollten, für mich eine gute Führung ist, wenn jemand in der Lage ist, ich mache immer das Bild, dafür zu sorgen, dass man die Leiter sehr schnell aufsteigt, also Operational Excellence, versteht, was sind die operativen Prioritäten. Auf der anderen Seite aber sicherstellt, dass die Leiter an der richtigen Wand steht. Und das ist Strategie. Ja, und ich muss schön, beides können. Nur eine schöne Strategie ohne Umsetzung hilft so wenig wie Aktionismus ohne, also Speed is nothing without control. Und das muss man immer wieder zusammenbringen und sich abgleichen. Und dann leben wir in einer sehr volatilen Welt. Wir müssen, eine Strategie ist immer nur so gut wie natürlich die Umgebungsvariablen. Und darauf muss man auch aufpassen. Und letzter Punkt nochmal, wie war das? Culture eats strategy for breakfast. Deswegen ist dieses Thema Sam Lead, also so heißt unser Führungsprogramm, dass wir eins der 5 Unternehmensziele haben. Wir brauchen diese geschlossene Unternehmenskultur.
Noch als allerletztes für mich bekam das gerade nochmal, dass ich nur nochmal gern verstehen möchte, was Sie selber mit dem Produkt verbinden. Sie kommen ja aus anderen Bereichen und jetzt sind es seit 2015 die Ventile.
Es waren mal, was? War mal Think Tanks, war mal M&A und Rückversicherung, Finanzprodukte und dann waren es irgendwann alles Mögliche von Beschichtungsanlagen und Halbleiterindustrie und Wirebonder und Vakuumpumpen, jetzt sind es Ventile.
Und er ist verliebt in Ventile.
Und ich liebe Ventile, ich wusste ja gar nicht, was Ventile alle können. Also ganz bescheiden, improve the flow of the world, haben wir uns gesagt. Wir wollen
improve the flow of the world.
Improving the flow of the world. Wir wollen mit unseren Ventilen, wo immer regelungstechnisch irgendetwas zu regeln ist oder zu steuern, was den Fluss von Medien angeht, wollen wir die erste Adresse sein für Ventile, die standhaft sind, die damit umgehen können, die sicher sind, Safety, Security, aber auch eine Regelungstechnik anbieten, die einfach unschlagbar ist in der Qualität, in der Güte und gerne auch, wenn man wieder das Thema der Nachhaltigkeit aufbringt, regelungstechnisch auch optimal, was Energie- und Ressourcenverbrauch angeht. Deswegen denken wir nicht nur in Ventilen, sondern wir denken auch immer in Regelungstechnik. Wissen Sie, Ventile haben eine besondere Eigenart. Das sind die höchsten Temperaturdifferenzen, die höchsten Flussgeschwindigkeiten und die höchsten Druckunterschiede. Die finden in dem Ventil statt. Wenn da was schief geht, wenn irgendwo sowas aufkommt, dann kann es oft das Ventil sein, das dann das Pfeifen anfängt oder was Schlimmeres. Mhm. Dementsprechend, es sind ja tausende von Ventilen in so einer Prozessanlage drin und viele hundert woanders, das ist schon spannend. Und über das Ventil kann ich den ganzen Prozess verbessern und ich kann ihn sicherer machen und ja, für Mensch und Maschine. Also ganz spannendes Thema, deswegen investieren wir viel Geld nicht nur in Elektronik und Regelungstechnik, sondern auch tatsächlich in Ventildesign, Eisen. Wir haben hier eine Investition, wir haben eine 21 Millionen Investition getätigt in ein Forschungszentrum für Ventiltechnik, für Durchfluss, für alle Arten an von Simulation und Testumgebung. Also das ist schon, das macht schon Spaß, wenn man sich mal auf das Ventil einlässt.
Ja. Ja, sehr schön. Das war doch ein schönes Schlusswort. Und wir haben eine Punktlandung, was die Zeit angeht. Ja. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Wiedl. Das hat Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören. Und wie ich schon gesagt habe, ich bin sehr froh, dass wir Sie mal porträtieren. So einen vorbildhaften Player am deutschen Markt.
Herzlichen Dank, es hat mir auch Spaß gemacht.
Alles hat mich Gute sehr Ihnen. Gefreut.
Vielen Dank, dass Sie beim Tech Talk der Unternehmeredition dabei waren. Erfahren Sie mehr über das Themenfeld und hören Sie weitere spannende Podcast-Folgen auf unternehmeredition.de. Bleiben Sie informiert und inspiriert für die Zukunft Ihres Unternehmens.